Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Gaza, wann ist es ein Genozid? Vor 10 Wochen stellten wir diese Frage auf der Titelseite. Mittlerweile ist es keine Frage mehr. So die Redaktion der Wochenzeitung Der Freitag. Sie hat sich entschieden und stellt die halbe Titelseite ihrer Ausgabe vom 31. Juli 2025 Tochter und Vater aus einem Flüchtlingslager in Gaza zur Verfügung, deren WhatsApp-Text von Miriam Sachs übersetzt wurde, die auch den Kontakt zu der 18-jährigen Laia und deren Vater Ramu Abu Rida hält. Ich gehe dem Wunsch Laias nach, beider Erfahrungen mit Ihnen zu teilen und hier den vom Freitag veröffentlichten Text in seiner Gesamtheit vorzulesen. Welches Verbrechen begehen wir? Wir leben wie in die Steinzeit zurückgeworfen. Der Tag beginnt ohne Blick durchs Fenster nach draußen. Denn das Zelt hat keines. Es gibt kaum Holz, um Feuer zu entfachen. Nur Möbelreste. Man bekommt Kopfweh davon. Du kämpfst mit dem Qualm, der dir in den Augen brennt. Andere verbrennen Plastikflaschen. Man hört Leute kontinuierlich husten. Es gibt kein Gas zum Kochen und es gibt kein Frühstück. In den Nächten finde ich keine Ruhe. Das ist nicht mein Zuhause, sondern ein Zelt. Ich hasse es, in einem Zelt zu leben. Dünner Stoff schützt uns nicht vor der Kälte und der Boden vergibt nichts, er ist gnadenlos hart. Zurzeit ist es so heiß, dass es uns den Atem verschlägt. Du versuchst zu schlafen, aber der Himmel summt von Drohnen. Dieser Ton reißt nie ab, eine endlose Erinnerung an nahende Gefahr. Dann die Luftangriffe, plötzlich und erbarmungslos. Dein Zelt zittert, der Erdboden erschüttert dich, Angst überflutet deine Brust. Kinder hängen an ihren Müttern. Leute flüstern Gebete in die Dunkelheit. Keiner weiß, ob er den Morgen noch erlebt. Sogar die Stille ist erschreckend. Meist bedeutet sie, dass Unheil kommen wird. Wenn das Bombardement vorüber ist, kommen die Stechmücken. Sie überfallen in Schwärmen das Zelt. Insekten kriechen über deine Haut. Du bleibst wach, egal wie lange du nicht geschlafen hast. Es gibt keine Elektrizität, kein Licht, keine Ventilatoren, kein Mückenspray. Und da ist keine Schicht über deiner Haut, die die Außenwelt abwehren könnte. Die Nerven liegen blank. Ich wünschte, ich könnte duschen. Die Dunkelheit, der Schweiß, das Gefühl, ausgeliefert zu sein, entblößt. Wir versuchen uns irgendwie zu bedecken, nicht aus Bequemlichkeit, sondern um uns zu verbergen vor den kalten Augen über uns. Das ist meine Nacht, jede Nacht. Ich bitte nicht um Mitleid. Lesen Sie das nicht nur. Sprechen Sie davon, teilen Sie es mit anderen, tun Sie etwas. Gaza ist nicht nur ein Ort, es ist eine Lebensgeschichte, die erzählt werden soll. Ihr Vater, Rami Abu Rida, ist Architekt. Er verzweifelt darüber, seiner Familie keine Sicherheit mehr geben zu können. Er sagt, Laia liest in der Hitze des Zeltes. Ihre Nische der Geduld liegt in jener schmalen Windung des Zeltes, wo nichts auf Leben hindeutet, außer ihrer Sturheit, festzuhalten an ihrem alten Traum, studieren. Ein Traum, der 2 Jahre lang aufgeschoben wurde, weder aus Faulheit noch aus Mangel an Entschlossenheit, sondern weil der Krieg hier stärker geworden ist als die Träume unserer Kinder. Der Wind dreht sich, während er die Seiten ihres Buches durchblättert. Wie die Sonne wird es verdeckt durch die Wolken von Staub, die von der Erde aufwehen. Nur die Trümmer bleiben zurück. Laias Gesicht, als sie den Blick zu mir hob, trug den Schmerz von Generationen, doch es fehlt nicht an einem Schimmer von der Entschlossenheit, die ich von ihr gelernt habe, nicht umgekehrt. Laia ist so fest wie der Stamm eines Olivenbaums im Wind. Sie hat Sorgen überwunden, die ihr nicht altersgemäß ins Gesicht geschrieben stehen. Ihr Blick beschämt über die Erwachsenen. Sie zog sich zurück, las, wenn es dämmerte, träumte im Herzen eines Albtraums. Doch selbst Eisen rostet irgendwann, wenn der Krieg lang ist. In letzter Zeit sehe ich etwas Neues in ihren Augen, schwer zu sagen, was. Es ist nicht völlige Kapitulation, eher tiefe Enttäuschung, als ob die Hoffnung selbst die Hoffnung aufgeben würde. Wie oft habe ich sie flüstern hören: Warum studiere ich? Wer wird mir zuhören? Wer wird mir die Tür zur Universität öffnen, wenn ich den Schlüssel zur Heimat nicht habe? Wann immer das Ministerium einen Termin für die Prüfungen ansetzt, wird er verschoben. Ich als ihr Vater habe keine Antwort. Alles, was mir bleibt, ist mein brennendes Schweigen und eine Träne, die nicht zu fallen wagt aus Angst vor noch mehr Schwäche. Welches Verbrechen begehen wir, wenn wir zusehen, wie unsere Kinder vor unseren Augen ihr Leben, ihre Möglichkeiten und ihre Sicherheit verlieren und wir nichts als Bitten und Ausflüchte haben? Was ist das für eine Zeit, in der Ehrgeiz zum Luxus und Träume zum Verbrechen geworden sind? Der Hunger raubt ihnen die Energie, ebenso Angst, Vorfreude und Warten. Keine Medikamente, kein Strom, keine Schulen, nichts als Zelte und das unendlich lange Warten. Und trotzdem sitzt Laia in der Ecke des äußeren Zeltes, im Licht einer Kerze oder eines halb zerbrochenen Handy-Displays und schreibt mit eleganter Handschrift den Rest ihres Traumes nieder. Wie ich hier stehe, bleibt mir nichts anderes übrig, als in meinem Herzen zu flüstern. Was sollen wir sagen? Nicht hinauszugehen und ihre Zukunft zu retten, war ein Fehler. Doch Gott steht über seiner Sache. Möge er dir helfen, meiner Tochter und deinen Brüdern. Gott helfe dir, all unseren Töchtern und Söhnen in den Zelten des aufgeschobenen Todes. Es war Punkt Mitternacht, als eine neue Evakuierungskarte für unser Gebiet verteilt wurde. Ein heftiger Schock, wie ein Stromschlag. Schweiß rann mir von der Stirn und meine Glieder zitterten, nicht aus Angst, sondern weil ich die Orientierung zu verlieren drohte. Wohin jetzt, mitten in der Nacht? Meine Familie schlief. Ich behielt die Nachricht für mich. Wie sollen wir unsere letzten Habseligkeiten in die Nacht hinaustragen? Wer hilft uns, das Zelt abzubauen? Wo finden wir eine neue Unterkunft? Gedanken kreisen, unbeantwortete Fragen bohren sich in dein Herz und bringen dich um den Verstand. Ich riss mich zusammen und ging zurück ins Bett, um meine Gedanken zu sammeln. Morgens fügt Gott das zusammen, was du nicht weißt. Doch der Schlaf wollte nicht kommen. Die Angst trieb mich immer wieder aus dem Bett. Als der Morgen kam, ging ich ins Lager und stellte fest, dass die meisten Leute noch nichts von der Evakuierung gehört hatten. Sie gehen früh zu Bett. Die meisten haben weder Internet noch die Möglichkeit, die Nachrichten zu verfolgen. Die Reaktion auf die Evakuierungsanordnung war fast einstimmig. Wohin? Wir waren gezwungen, in Lagern Zuflucht zu suchen. Wie konnten wir sie wieder verlassen? Niemand wusste eine Antwort. Also blieben wir. Den Menschen fehlen die Mittel, um ihr Hab und Gut zu transportieren. Ein Liter Benzin kostet $100. Es gibt keine freien Plätze in den wenigen Autos. Alle westlichen Gebiete, die Küste entlang, sind bereits überfüllt mit Vertriebenen. Also blieben wir und vertrauten unsere Angelegenheiten und unser Schicksal Gott an. Der erste Tag endete. Als er verging, kam er mir wie ein ganzes Jahrhundert vor. mit Luftangriffen auf relativ abgelegene Gebiete. Dann begannen wir zu Gott zu beten, dass es sich nur um eine präventive Maßnahme der Evakuierung handeln möge und nicht um den Auftakt zu einem Angriff.